Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Und dazu begrüßt sie Britta Fecke. Herzlich willkommen. Heute beginnt die Weltleitmesse für Schiffstechnologie in Hamburg. Wir fragen nach, wie mithilfe innovativer Kraftstoffe und Technologien die Umwelt- und Klimabilanz der Seeschiffe verbessert werden könnte. Außerdem blicken wir nach Marokko, wo grüner Wasserstoff für die Energiewende hergestellt werden soll. Die Ausbreitung der Tigermücke in Berlin wird uns gegen Ende der Sendung beschäftigen. Und im Verbrauchertipp erfahren Sie, wie Sie mithilfe von KI Sprachen lernen können. Durch den Einsatz von Schweröl als Treibstoff stoßen Kreuzfahrt- und Frachtschiffe große Mengen an umwelt- und klimaschädlichen Abgasen aus. Auch weil die nötigen Filteranlagen auf vielen Schiffen fehlen, belasten Stickoxide, Schwefeloxide und Feinstaub die Luft auf See und in den Küstenregionen, auch in Venedig. Heute beginnt die Weltleitmesse für Schiffstechnologie in Hamburg. Dort ist auch Lukas Leppert, der ist Referent für Verkehrspolitik beim Naturschutzbund. Herr Leppert, können Sie mir zu Beginn mal einordnen, wie groß der Anteil an umweltschädlichen und wie groß an klimaschädlichen Abgasen ist, die die Seeschifffahrt aktuell noch jährlich ausstößt?
Guten Tag, Frau Fecke. Vielen Dank für die Live-Schaltung. Sehr gerne kann ich das einordnen. Was die Treibhausgaswirkung angeht, kann man sagen, dass die Schifffahrt für ca. 3% der weltweiten Treibhausgasemissionen verantwortlich ist. Um das mal einzuordnen, das sind mehr als Deutschland insgesamt ausstößt. Wäre die Schifffahrt ein Staat, dann stünde sie an sechster Stelle der Emittenten weltweit. Was die Luftschadstoffe angeht, ist das sogar noch schlechter im Vergleich zur sämtlichen Verkehrsleistung, da hier sehr schmutzige Kraftstoffe verwendet werden und Filtertechnik oft noch nicht eingesetzt wird, obwohl sie verfügbar ist.
Wie sehr würde sich denn die Bilanz verbessern, wenn der deutlich sauberere Schiffsdiesel eingesetzt werden würde?
Für die Klimawirkung würde das kaum einen Unterschied machen. Es ist ein minimaler Unterschied, aber die Treibhausgase werden hierdurch kaum verändert. Allerdings werden die Luftschadstoffe deutlich reduzierter, da der geringere Schwefelgehalt zu einer geringeren Partikelbildung führen würde. Und das Schweröl, das verwendet wird, auch giftige Schwermetalle enthält. Also hier werden deutliche positive Auswirkungen zu verzeichnen.
Seit dem Jahr 2020 ist der Schwefelanteil in Schiffskraftstoffen ja auf 0,5% begrenzt. Werden diese Grenzwerte denn eingehalten?
Also grundsätzlich ist das ein bisschen schwierig zu kontrollieren, da die Schifffahrt ja zu großen Teilen auf hoher See stattfindet und da schwierig Kontrollen durchzuführen sind. Aber unseres Wissens nach werden solche neuen Grenzwerte meistens eingehalten. Es sind auch die Kraftstoffe vorhanden, um das wirklich zu machen. Und in Häfen werden Stichproben durchgeführt und Staaten können da auch Strafen verhängen, sollte nicht der richtige Kraftstoff verwendet werden. Aber ich will kurz festhalten, dass dieser Schwefelanteil von 0,5 immer noch 500 Mal so hoch ist wie der Schwefelgehalt, der in Kraftstoffen für Autos verwendet werden kann. Und selbst in Emissionskontrollgebieten, wo nur Kraftstoffe mit 0,1% Schwefel verwendet werden darf, ist das immer noch 100 Mal so hoch, da ein Autokraftstoff maximal 0,001% Schwefel enthalten darf.
Also, und das gilt das auch bei diesem sauberen Schiffsdiesel?
Der Schiffsdiesel ist noch sauberer, da ist noch weniger Schwefel vorhanden. Aber grundsätzlich ist auch dieser noch schmutziger als der Kraftstoff, der im Autos verwendet wird, ja.
Wie steht es denn um die Grenzwerte der Stickoxide?
Hier bestehen Grenzwerte in Europa von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter im Jahresdurchschnitt. Wir haben aber letztes Jahr in einigen Häfen im Mittelmeer Messungen durchgeführt und dort ja Durchschnittswerte von dem Doppelten festgestellt. Also da sollte es auch zur Einführung von Emissionskontrollgebieten kommen, um Stickoxide weiter zu begrenzen, da ansonsten Ökosysteme durch Eutrophierung belastet werden und zudem Stickoxide eine Gesundheitsgefahr für Menschen darstellen, indem Atemwegs- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen verursacht werden.
Haben Sie da Unterschieden zwischen Kreuzfahrtschiffen und Frachtschiffen, wenn Sie gerade von Mittelmeerhäfen sprechen?
Wir haben in den Häfen Allgemeinmessungen durchgeführt und das auch oft in der Nähe von den Kreuzfahrtanlegestellen, aber ganz genau differenziert werden kann dann nicht, welche Schiffe genau dafür ursächlich sind.
Nun werden zu den gesundheitsschädlichen Abgasen ja auch noch klimarelevante Gase, vor allem CO2, emittiert. Wie ließe sich die Bilanz denn verbessern?
Ja, das ist eigentlich ganz maßgeblich, dass man da aufhört, fossile Kraftstoffe zu verbrennen. Das hat allgemein positive Auswirkungen sowohl auf die Luftschadstoffe als auch auf die Klimagase. Und hier sind zwei wichtige Schritte notwendig. Zum einen müssen Schiffe viel effizienter werden, um weniger Kraftstoff zu verbrauchen. Und dann müssen fossile Kraftstoffe ersetzt werden durch erneuerbare Kraftstoffe nicht biologischen Ursprungs, womit dann ein klimaneutraler Schiffsbetrieb tatsächlich möglich ist.
Jetzt sind Sie ja auf der Weltleitmesse für Schiffstechnologie. Welche Technologien könnten denn die Emissionswerte schon deutlich verbessern?
Also wie gesagt, die Effizienzgewinnungen bei Schiffen sind allgemein perfekt, weil hierdurch weniger Kraftstoffe verwendet werden. Und dazu gehört eine Vielzahl an Techniken. Zum Beispiel kann Windenergie wieder genutzt werden, um die Schiffe klimafreundlicher zu betreiben. Die Elektrifizierung ist auch wunderbar, indem entweder Batterien eingesetzt werden oder die Schiffe während der Hafenliegezeiten Landstrom benutzen. Aber auch bessere Rumpformen, bessere Rumpfanstriche, bessere Propeller sind alles Maßnahmen, die zu besseren Effizienzgewinnen führen und wo die Technologie schon sehr weiterhelfen kann.
Eine kleine Nachfrage noch bei der Windtechnologie. Heißt das, die großen Frachtschiffe bekommen jetzt Segel?
Es ist ein bisschen schwierig und vom Schiffstyp unterschiedlich. Was aber möglich ist, sind zum Beispiel sogenannte Flettner-Rotoren, die über drehende Zylinder die Kraft des Windes nutzen, um das Schiff nach vorne zu ziehen. Aber es gibt auch Cargo-Kites, die eine 8 fliegen circa und dadurch dann die Windkraft für das Schiff verfügbar machen. Oder teilweise auch Segel, das sieht man teilweise schon bei Modellen von Kreuzfahrtschiffen, die gebaut werden sollen, dass diese dann Segel bekommen und teilweise sogar mit Solarenergie noch ausgestattet werden. Da gibt es mehrere mögliche Ansatzpunkte.
Sie haben uns einen kurzen Einblick gewährt. Vielen Dank dafür. Lukas Leppert war das Referent für Verkehrspolitik beim NABU. Ich habe ihn live gesprochen von der Weltleitmesse für Schiffstechnologie in Hamburg. Grüner Wasserstoff könnte auch Schiffe antreiben und so die Klimabilanz auch der Seeschifffahrt erheblich verbessern. Doch nicht nur dort. Grüner Wasserstoff ist der Energieträger, aus dem die Träume sind, auf dem Weg in eine klimaneutrale Zukunft in allen Sektoren. Ab heute treffen sich mehr als 2000 Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft zum Wasserstoffgipfel im südafrikanischen Namibia. Längst ist in Afrika eine Art Wettbewerb entbrannt unter den Staaten, die mit Hilfe der Sonnenstrahlung in die sehr energieintensive Produktion von Wasserstoff einsteigen wollen. In Nordafrika geht Marokko voran und hat im Vorfeld der Konferenz ausgewählten Investoren schon einmal den roten Teppich ausgerollt. Stefan Ehlert war dabei.
Vermutlich ist es kein Zufall, dass ein paar Tage vor der heute beginnenden Wasserstoffkonferenz im südafrikanischen Namibia das nordafrikanische Marokko vorgeprescht ist. 1 Million Hektar Land will man im Königreich für die Produktion von grünem Wasserstoff bereitstellen. Das entspricht 10-mal der Fläche Berlins. Der zuständige Minister Mohsin Djazouli verkündete der Presse stolz, Marokko könne sich über einen Mangel an möglichen Investoren nicht beklagen. Wir haben aus allen Ecken des Planeten Angebote erhalten, aus den Vereinigten Staaten, aus Europa, aus Asien und Australien, aber eben auch aus Marokko. Die rund 40 Angebote erstrecken sich auf das ganze Königreich von Norden bis Süden. Bis Süden, also auch bis in die völkerrechtlich umstrittene Westsahara, die Marokko für sich beansprucht. In jedem Fall werde mehr als eine Region von der neuen Industrie profitieren, hieß es. Das Wasser für den Wasserstoff muss ebenfalls dezentral mit Entsalzungsanlagen erst aufwendig erzeugt werden. Diese Anlagen, ebenso wie die Elektrolyse zur Erzeugung des grünen Wasserstoffs, müssen mit Strom aus zusätzlich erzeugten erneuerbaren Energien betrieben werden und nicht etwa aus fossilen Brennstoffen. Doch Sonne, sagt der marokkanische Energieberater Rachal Lanoui, habe man in Marokko mehr als genug. Auch wenn unser Energiebedarf innerhalb Marokkos jedes Jahr um 6% wächst, haben wir genug für die lokale Nachfrage und den Export nach Europa. Am Tag scheint hier die Sonne 10 bis 12 Stunden lang und schon früh hat Marokko sein Potenzial erkannt, mit überschüssiger Sonnen- und Windkraft grünen Wasserstoff zu erzeugen. Seit 2009 arbeitet man am Ausbau der Erneuerbaren und will bis 2030 mindestens 50% des Bedarfs aus eben diesen erneuerbaren Energien decken. Bereits 2020 ist das Königreich eine Wasserstoffpartnerschaft mit Deutschland eingegangen, das mit 100 Millionen Euro an Krediten im Energie- und Wassersektor Marokkos engagiert ist. Parallel zum Betrieb von diversen Pilot- und Forschungsanlagen soll es nun ernst werden mit der Produktion des klimafreundlichen Wasserstoffs. Der Staat hat dafür Steuererleichterungen in Aussicht gestellt und Marokkos Agentur für erneuerbare Energien, MASEN, hat für die Investoren bereits eine digitale Plattform zur Bewerbung eingerichtet. In wenigen Wochen werde über die Zuschläge entschieden, kündigte MASEN-Chef Tariq Mufaddal an. Auf Anordnung des Königs habe man darüber gesprochen, wie Marokko schneller Investoren gewinnt. gewinnen könne, sagte Mufaddal vor der Presse. Aber man habe auch darüber gesprochen, nach welchen Kriterien mögliche Investoren ausgesucht würden. Marokko setzt also auf Tempo. Man will auf keinen Fall das Nachsehen haben auf dem globalen Markt für grünen Wasserstoff. Doch was hat das Land am Ende selbst davon? Veronika Ertl ist Direktorin des Regionalprogramms Energiesicherheit und Klimawandel im Nahen Osten und Nordafrika der deutschen Konrad-Adenauer-Stiftung. Sie lebt in Rabat. Ihrer Meinung nach verfolgt Marokko eine kluge Strategie, die eben nicht nur auf den Energieexport setzt, sondern auch darauf, mit Hilfe grünen Wasserstoffs zusätzliche Industrien, Arbeitsplätze und damit Einkommen in Marokko zu schaffen.
Und in einem zweiten Schritt könnte das natürlich auch bedeuten, dass man zum Beispiel in Marokko grünen Stahl produziert, grünen Dünger und den dann exportiert und damit mehr der lokalen Wertschöpfung eben hier vor Ort hat.
Wann und auf welchem Weg das erste Kilo grünen Wasserstoffs aus Marokko in Deutschland ankommt, auf diese Frage gibt es zurzeit noch keine Antwort. Geht es nach dem Willen der Regierung in Rabat, soll es nicht mehr viele Jahre dauern.
Dann hoffen wir mal, dass das Projekt mehr Erfolg hat als die Desertec-Initiative. Stefan Ehlert berichtete für uns aus Marokko. Im Zuge des Klimawandels breiten sich auch Tiere immer weiter gen Norden aus, die eigentlich in den Tropen zu Hause sind, weil auch hier die Winter inzwischen immer milder werden. Und so gibt es schon länger die malariaübertragene Anopheles-Mücke in Norddeutschland. Und auch die asiatische Tigermücke konnte in verschiedenen Regionen Deutschlands nachgewiesen werden. Damit man vor den Krankheiten gewappnet ist, die diese Tigermücken übertragen, hat der Berliner Bezirk Mitte mit dem Landesamt für Gesundheit vor einem Jahr angefangen, mögliche Tigermückenpopulationen in Berlin zu orten. Die Ergebnisse wurden heute Morgen vorgestellt. Anja Nils berichtet für uns.
Die asiatische Tigermücke klingt wie eine ganz normale Mücke, ist aber wesentlich aggressiver, sagt Lukas Moraida vom Berliner Gesundheitsamt Mitte.
Die allgemeine Stechmücke sticht meistens am Abend. Die Tigermücke meistens stecht sie tagsüber. Dann ist es wichtig, dass ich werde sehr viel gestochen, weil die Hausmücke ist schon aktiv, aber die Tigermücke ist viel aktiver. Allgemeine Hausmücke ist eher so unauffällig, so graubraun. Die Tigermücke ist zwar noch kleiner meistens, aber die ist vor allem sehr schwarz mit weißen Streifen.
Die Stiche der asiatischen Tigermücke jucken genauso wie die der anderen Mückenarten, aber sie kann mehr und gefährlichere Krankheitserreger übertragen, wie Dengue, Chikungunya, West-Nil oder Zika-Viren. Durch den Klimawandel breitet sich die Tigermücke nun hier immer weiter aus. Das sei nicht zu verhindern, sagt der Virologe Jonas Schmidt-Hanasit vom Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin in Hamburg im MDR.
Als Wissenschaftler bin ich natürlich besorgt und in der Hinsicht, dass man eben letztendlich alles dafür tun muss, dass sich die Ausbreitung eben verlangsamt und dass die Population möglichst niedrig gehalten wird.
Die Mücken können bereits infiziert nach Deutschland gelangen oder Viren von hier erkrankten Tieren oder Menschen auf andere Menschen übertragen. Ein solcher Fall wurde in Deutschland aber noch nie nachgewiesen. Aktuell werden durch die Tigermücke übertragene Infektionen durch Rückreisende nach Deutschland eingeschleppt. Die Berliner Senatsverwaltung für Gesundheit hat nun aber vorsichtshalber das Gesundheitsamt Mitte damit beauftragt, für ganz Berlin ein Mückenmonitoring durchzuführen. Dazu können alle Menschen, die einen Tigermückenverdacht haben, ein Foto der Mücke oder gleich die ganze Mücke an das Gesundheitsamt schicken.
Wir haben in dieser Saison keine einzige Tigermücke gefunden. Aber das ist nicht das Wichtige, weil ich glaube, das wird mehr. Das ist nur Frage der Zeit. Wir bauen hier Prävention, wir bauen hier die erste Firewall, sodass, falls die Extrairdischen landen, wir sind die Ersten, die das wissen und sofort informieren die richtigen Stellen, damit etwas gemacht wird.
Im vergangenen Jahr gab es ganze 2 nachgewiesene Tigermücken in Berlin. Jetzt soll das Gesundheitsamt systematisch mit Fallen nach ihnen suchen, um zu sehen, ob es in einem Gebiet eine Population gibt. Lukas Moraida präsentiert eine Art Eimer mit halboffenem, transparentem Deckel, in den die Mücken rein, aber nicht mehr rauskommen.
Das ist eigentlich ein Topf, in dem ist ein bisschen Wasser und so pflanzliches Material, damit es richtig stinkt, wenn das eine Woche lang irgendwo steht. Ja, das mögen die.
Über 30 solcher und ähnlicher Fallen werden nun in Berlin besonders in der Nähe von Friedhöfen, Kleingärten oder Parks aufgestellt. Wenn Tigermücken gefangen werden, werden sie auf eventuelle Erreger untersucht. Falls es in einem Gebiet besonders viele gibt, könnten zum Beispiel Menschen mit grippeähnlichen Symptomen zielgerichteter auf Krankheiten wie etwa das Denguefieber untersucht werden. Allen anderen empfiehlt das Gesundheitsamt Prävention. Insektenschutzmittel und lange Kleidung helfen und den Tigermücken dürfe keine Gelegenheit gegeben werden, ihre Eier in stehendes Wasser zu legen.
Das, was der Tigermücke gefällt, sind kleine, ruhige Wassersammlungen, vielleicht auch von der Größe von einem Verschluss von einer Wasserflasche, also so wenig. Der Trick ist, sie sollen diese Wasseransammlungen nicht länger als eine Woche lang stehen lassen. Einmal in der Woche umkippen, leeren.
Die Tigermücke stammt ursprünglich aus Südostasien und wurde eingeschleppt im Rahmen der Globalisierung durch den internationalen Reiseverkehr oder den Handel mit Gebrauchtreifen, die zum Beispiel in Asien auf Halde gelegen haben und in deren regenwassernasses Inneres die Mücken ihre Eier gelegt haben, sagt Dorin Werner, Biologin am Leibniz-Zentrum für Agrarlandforschung im RBB.
Man kann sich vorstellen, dass diese Gebrauchtreifen von Asien nach Amerika, nach Europa, überall weltweit verbracht werden. Und dort, wo sie dann wieder auf Halde liegen und die Eier wieder benetzt werden, schlüpfen die Larven. Und wenn die Mücke dort ideale Bedingungen findet, zum Beispiel Nahrung, also Blutwirte, andere Bruthabitate, dann kann sie sich ganz leicht dort etablieren.
Es gibt Populationen in Italien und Frankreich, die bereits Krankheiten übertragen haben. Bei uns wurde die Tigermücke vor allem in Baden-Württemberg, Bayern und Thüringen nachgewiesen.
Und dazu passt diese aktuelle Meldung, wenn sie auch weiter südlich ist, denn es geht auch hier um den Klimawandel. Spanien hat in diesem Jahr den heißesten August seit Beginn der Temperaturaufzeichnung erlebt. Mit einer Durchschnittstemperatur von 25 Grad Celsius auf dem Festland war es der heißeste August in der Geschichte, wie der spanische Wetterdienst heute früh mitteilte. Die durchschnittliche Temperatur lag damit 0,2 Grad höher als in den bis dahin wärmsten Augustmonaten vom Jahr 2003 und 2023. Von Spanien wieder zurück nach Deutschland. Viele junge Familien träumen vom Eigenheim, doch die Immobilienpreise machen es diesen Familien nicht leicht. Erschwinglicher sind Altbauten, die allerdings fast immer teuer saniert werden müssen. Die Bundesregierung will mit einem neuen Förderprogramm den Kauf unsanierter Altbauten jetzt für junge Familien fördern. Jung kauft alt, heißt das Programm, das heute beginnt. Steffen Wurzel stellt es für uns vor.
Ein günstiges altes Haus kaufen und das dann sanieren. Das Ganze mit einem Zuschuss vom Staat. Nach Vorstellung von Bundesbauministerin Clara Geiwitz kann das für junge Familien eine sinnvolle Methode sein, um den Traum vom Eigenheim zu realisieren. Das entsprechende Förderprogramm Jung kauft alt startet jetzt und die SPD-Politikerin bewirbt es mit dem doppelten Argument: Geld sparen einerseits, Ressourcen schonen andererseits. Zu den Förderbedingungen sagte der Sprecher des Bauministeriums Daniel Totz in Berlin:
Wir fördern sanierungsbedürftige Bestandsimmobilien. Die Förderung erfolgt mittels zinsverbilligter KfW-Kredite. Dafür stehen in 2024 insgesamt 350 Millionen Euro zur Verfügung.
In Anspruch nehmen können die staatliche Zinsförderung Familien mit Kindern unter 18, die einen Altbau kaufen, der relativ schlecht gedämmt ist. Entscheidend ist der Buchstabe im Energieausweis. Es geht um Gebäude, die eine der drei schlechtesten Energieeffizienzklassen haben, also F, G oder H. Familien können für die Sanierung bei der Förderbank KfW verbilligte Kredite von bis zu 150.000 Euro beantragen, wobei verbilligt heißt, dass der Zinssatz bei gut 1,5% liegt. Damit würde der Kredit etwas weniger als die Hälfte kosten als ein regulär aufgenommener Immobilienkredit zurzeit. Der Haken: Dieser günstige Zinssatz ist nur auf 10 Jahre festgelegt. Wie es danach weitergeht, bleibt unsicher. Aus Sicht des baupolitischen Sprechers der CDU-CSU-Bundestagsfraktion Jan-Marco Lutschak gibt es noch ein weiteres Problem. Der Energiestandard, auf den der entsprechende Altbau durch Sanierung gebracht werden muss, der sei zu hoch und damit zu teuer.
Bei Jungkauf Alt ist es momentan so vorgesehen, dass beim Umbau dann am Ende ein EH70-Standard, also ein relativ hoher Standard, was die Energieeffizienz anbelangt, erreicht werden muss. Im Neubau ist das kein Problem. Aber im Bestand so etwas durch Umbau hinzukriegen, da hat man natürlich echt erhebliche Kosten. Das wird natürlich durch die Förderung in gar keiner Weise kompensiert.
Entsprechend bleibe es für viele Familien zu teuer, einen unsanierten Altbau zu kaufen und den dann zu sanieren, trotz des vom Staat subventionierten Kredits. Auch von der Deutschen Umwelthilfe kommt Kritik, allerdings sieht es der Umwelt- und Verbraucherschutzlobbyverein genau andersherum. Einen unsanierten Altbau nur auf den Energiesparstandard EH70 zu bringen, Das sei in Sachen Klimaschutz viel zu wenig, sagt Barbara Metz von der Deutschen Umwelthilfe. Ein weiterer Kritikpunkt:
Wir glauben einfach nicht, dass das ein Instrument ist, um die Wohnungsnot zu bekämpfen und bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Wir brauchen in den Städten bezahlbaren Wohnraum und eben diese Verdrängung letztendlich aufs Land nutzt uns da nicht so viel.
Umfragen zeigen immer wieder, dass sich die Mehrheit der Menschen in Deutschland zwar ein Eigenheim wünscht, allerdings wird Immobilienkauf angesichts steigender Preise immer unrealistischer. In den vergangenen 3 Jahren haben sich die Kosten für Baumaterial, für Arbeitszeit und für Kreditzinsen vervielfacht. In den ersten 6 Monaten dieses Jahres wurden bundesweit gut 30% weniger Einfamilienhäuser neu genehmigt als im Vorjahreszeitraum.
Das Sanierungsprogramm Jung kauft alt startet am heutigen Dienstag. Aus Berlin berichtete für uns Steffen Wurzel.
Deutschlandfunk. Verbrauchertipp.
Der Einsatz von künstlicher Intelligenz, KI, verändert viele Lebensbereiche. Das gilt auch für das Erlernen von Fremdsprachen. Der Einstieg in Gespräche in einer neuen Sprache kann für Fremdsprachenschüler eine Herausforderung sein. KI-Sprechtrainer bieten aber eine Lösung, indem sie Konversationen wie mit einem lebenden Menschen anbieten, ohne dass man dabei Angst haben muss vor Peinlichkeiten. Der Verbrauchertipp von Michael Voregger.
Die beliebtesten Fremdsprachen in Deutschland sind Englisch, Spanisch und Französisch. Gelernt werden Vokabel und Grammatik auf verschiedenen Wegen. Besonders beliebt sind Kurse bei Volkshochschulen und Apps auf dem Smartphone. Ein Gespräch in einer neuen Sprache zu führen, ist für die Lernenden eine Herausforderung. Mit digitalen Sprechtrainern auf Basis der künstlichen Intelligenz lassen sich Gespräche wie mit einem echten Menschen führen. Nico Juran ist Redakteur bei der Computerzeitschrift CT.
Kommen die Leute überhaupt zum Reden? Und hier setzen sie keine Sprechtrainer an. Also die ersetzen praktisch den menschlichen Gesprächspartner und die kannst du praktisch darum bitten, jedes Thema, was du ansprechen möchtest, anzusprechen, weil sie können auch mit dir Szenen, also bestimmte Gesprächssituationen üben, was weiß ich, bestellen im Restaurant, einkaufen, was auch immer. Und sie sind sozusagen dein Gesprächspartner, spielen diese Rolle und führen auch das Gespräch immer weiter fort und geben dir aber auch eben Rückmeldung.
Die digitalen Trainer folgen dem Ansatz, dass wir Sprechen nur durch Sprechen lernen. Im klassischen Gruppenunterricht kommt der Einzelne in der Regel nicht oft genug dazu. Und es ist für die Schüler eine große Herausforderung. Sie müssen unter Zeitdruck die passenden Vokabeln finden, grammatikalisch richtige Sätze bilden und diese korrekt aussprechen. Torben Schmidt ist Professor für englische Didaktik an der Leuphana Universität in Lüneburg. Er ist von den neuen digitalen Möglichkeiten überzeugt.
An den Stellen, wo es sinnvoll ist und eben auch in den Schwierigkeitsgraden, wie es sinnvoll ist. Also wenn man sich vorstellt, wie der Unterricht normalerweise abläuft, bei allen hochgeschätzten Anstrengungen der Lehrkräfte im Kontext von Individualisierung, kommt man natürlich trotzdem als Lehrkraft in normalen Unterrichtskontexten an seine Grenzen. Wenn aber diese Systeme verstärkt eingesetzt werden, eröffnen sich ganz neue Möglichkeiten eben im Sinne von Unterstützung des Lernenden, Verbesserung von Übungsprozessen, Individualisierung und das eben in allen Fertigkeitsbereichen.
Ein übergeordnetes Konzept bieten die meisten Anwendungen noch nicht. Dienste wie TalkPal haben zwar 100 Szenarien im Programm, aber eine klare Lernstruktur gibt es nicht. So kann hier ein Taxi bestellt oder eine Verabredung gemacht werden. Das Abo kostet im Monat 10 Euro und bei einem Jahresabo 5 Euro monatlich. TalkPal ist aktuell der einzige Dienst mit einem kostenlosen Basisabo. Das ist auf 10 Minuten Chat pro Tag beschränkt. Also eine gute Lösung, das Lernen mit künstlicher Intelligenz einmal auszuprobieren. Nico Juran.
Diese Dienste gibt es zum einen am Rechner und zum anderen auch als App am Mobilgerät, also Smartphones und Tablets. Und das sind praktisch alles Dienste, die mit Sprache und Ein- und Ausgabe arbeiten. Das heißt, die starten jetzt ein Gespräch und sagen was zu dir. Das wird halt künstlich von der synthetischen Stimme gesagt. Und dann wird darauf gewartet, dass du da antwortest.
Die digitalen Anwendungen ersetzen keinen klassischen Sprachkurs, aber sie sind eine sinnvolle Ergänzung. Geeignet vor allem für Menschen, die schon erste Sprachkenntnisse haben. Dabei liegen die Kosten bei den verschiedenen Anbietern zwischen 5 und 30 Euro im Monat.
Sprachenlernen mit KI, das war der Verbrauchertipp mit Michael Voregger. Und ich habe noch eine aktuelle Meldung. Die Bevölkerung darf wieder entscheiden, wer Vogel des Jahres wird. Zur Wahl stehen Hausrotschwanz, Kranich, Schwarzspecht, Waldohreule und Schwarzstorch. Diese 5 Kandidaten stehen ab heute als Vogel des Jahres 2025 zur Wahl. Bis zum 10. Oktober um 11 Uhr können Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, im Internet für Ihren Favoriten stimmen. Und mit dieser Aufforderung endet Umwelt und Verbraucher. Britta Fecke sagt Danke und wünscht noch einen schönen Tag.